Laudetur Jesus Christus. Sie schreiben, wir antworten. Die Korrespondenzsendung von Radio Vatikan.
Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie ganz herzlich Mario Galgano. Dominikanerpater Max Capabianca beantwortet in der heutigen Sendung Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Doch vorher gibt es Nachrichten. Papst Benedikt XVI. Hat vor einem falschen Freiheitsbegriff gewarnt. Nach christlichem Verständnis bedeutet Freiheit Nachfolge Christi und Einsatz für die anderen, nicht aber das Streben nach Vorherrschaft über die Mitmenschen. Das sagte er am Sonntag beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz. Er verwies auf das Zeugnis von Frauen und Männern, die in Gefängniszellen und unter Androhung der Folter Freiheit demonstriert hätten. Papst Benedikt XVI. Hat die barbarische Ermordung von 11 in Kolumbien verschleppten Parlamentariern verurteilt. In einem Appell forderte er am Sonntag auf dem Petersplatz ein sofortiges Ende der Entführungen und die Freilassung aller Geiseln in dem lateinamerikanischen Land. Das Weltjugendtagskreuz ist nach einer anderthalbjährigen Reise durch die Welt am Sonntag in Australien angekommen. Von seiner letzten Station Neuseeland waren das 3,8 Meter hohe Kreuz und ein Bild der Gottesmutter Maria an Bord einer australischen Maschine nach Sydney geflogen worden. Und nun überreiche ich das Mikrofon an Pater Max Capabianca und an Hildegard Cascavilla.
Eva Matarić aus Sombor in Serbien fragt, wie es zu dem 13-tägigen Unterschied in den Kalendern der Ost- und der Westkirche gekommen ist. Frau Sombor legt mit vielen Orthodoxen zusammen, die gar nicht wüssten, dass auch sie Weihnachten am 25.12. feierten, nur eben nach dem alten Kalender.
Liebe Frau Matarić, erstmal danke für Ihren Brief. Zunächst freue ich mich natürlich, dass man uns offenbar auch in Serbien auf Deutsch hört. Das ist doch eine sehr schöne Sache. Ja, und dann zu Ihrer Frage. Also es hängt mit der Frage zusammen, wie die Länge des Sonnenjahres berechnet wird und wann der Kalender reformiert wurde. Und zwar gibt es die Unterscheidung zwischen dem sogenannten julianischen und dem gregorianischen Kalender. Was heißt das? Der julianische Kalender geht auf Julius Caesar zurück und der hatte die Länge des Jahres mit 365,25 Tagen berechnet. Leider stimmt das nicht ganz genau und tatsächlich umrundet die Erde die Sonne nämlich um einen Hauch schneller, nämlich in 365,242 Tagen. Das bedeutet, dass also das Jahr 11 Minuten zu lang war. Und die Folge ist, im Laufe der Jahrhunderte verschob sich der Frühlingsanfang immer weiter und das hatte Folgen für das Osterfest. Das Konzil von Nizäa hatte bestimmt, dass Ostern am ersten Sonntag nach der Frühlingstagnachtgleiche gefeiert werden sollte. Das haute aber dann nicht mehr hin. Im 15. Jahrhundert waren daraus schon 11 Tage Unterschied geworden. Papst Gregor der 13. schließlich löste das Problem, indem er einfach ein paar Tage aus dem Kalender ausgelassen hat. Und das war 1582. Auf den 4. Oktober folgte gleich der 15. Oktober. Dann ist Folgendes passiert. Dieser Kalender ist dann auch nicht überall sofort angenommen worden, sondern eigentlich nur in den katholischen Ländern. In den evangelischen Ländern Deutschlands war das erst so um 1700 der Fall, in England 1752, in Russland sogar erst 1918. Und da es zwischendurch dort auch noch Schaltjahre gab, war der Unterschied dann auf 13 Tage angewachsen. Jetzt wird fast überall, auch in Ländern, die nicht katholisch sind, der gregorianische Kalender benutzt, außer eben in den Ostkirchen. Und das merken Sie bei sich in Serbien noch heute. Übrigens benutzen auch die mit Rom unierten Kirchen den julianischen Kalender. Und wo man das also ganz besonders merkt, ist in Jerusalem. Wenn Sie schon mal in der Grabeskirche waren, wissen Sie ja, dass da ganz viele Konfessionen auf ganz engem Raum zusammenarbeiten, leben und auch beten. Und da kann es einem in der Heiligen Woche passieren, dass Palmsonntag zum Beispiel von den einen gefeiert wird, während die anderen schon längst die Auferstehung gefeiert haben. Das ist natürlich ein heilloses Durcheinander und seit langem schon steht die Kalenderreform auf der Agenda der Ökumene. Ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man sich eines Tages auf einen Kalender und übrigens auch auf einen Ostertermin einigt.
Norbert Schütz hat geschrieben und gefragt, ob denn nicht ein außerordentlicher ökumenischer Weltgebetstag für den Frieden und den verantwortlichen Gebrauch der Reichtümer dieser Erde dringend notwendig sei. Stichwort Klimaveränderung.
Lieber Herr Schütz, Sie haben recht. Die Bewahrung der Schöpfung, gerade mit Blick auf die Klimaveränderung, ist ein ganz wichtiges Anliegen. Und Sie wissen ja vielleicht, dass das der Kirche schon immer wichtig war. Gerade weil sie darum weiß, dass die Reichtümer der Erde Gottesgabe sind. Ich gehe fest davon aus, dass es zum Beispiel beim dritten ökumenischen Treffen im September diesen Jahres in Sibiu in Rumänien auch um die Bewahrung der Schöpfung geht und auch darum gebetet wird. Ich denke, das Entscheidende ist, jeder muss dort, wo er ist, dafür sensibel werden und sich auch immer wieder an seine eigene Nase fassen. Und da muss ich mich auch einschließen.
Paul Baldau fragt, wie das katholische Lehramt zum Werk von Adrienne von Speyers steht. Er habe gelesen, dass Hans Urs von Balthasar ihre Schriften und ihr Werk unterstützt habe. Ihn irritiert aber, dass der Jesuitenorden von Balthasars Annäherung an sie und ihre Schriften nicht angetan gewesen sein soll.
Lieber Herr Baldauf, zunächst einmal bin ich kein Balthasar-Spezialist, aber ich will gerne antworten, soweit ich kann. Es gibt, soweit ich weiß, keine offizielle Stellungnahme zu Adrienne von Speyer. Es gibt also keine offizielle amtliche Position des Jesuitenordens oder der Kirche. Hans Urs von Balthasar hat einmal ein Buch geschrieben, Unser Auftrag, das dazu dienen sollte, so sagt er wörtlich, zu verhindern, dass nach meinem Tod der Versuch unternommen wird, mein Werk von dem Adriens zu trennen. Und in der Tat, die beiden verband eine tiefe geistliche Freundschaft, die Balthasar letztlich aus dem Jesuitenorden herausgeführt hat. Ich denke, da ist einer der Gründe dafür zu sehen, dass der Jesuitenorden natürlich nicht so gut auf Adrienne von Speyer zu sprechen ist. Der andere Grund ist, dass ihre Schriften bei vielen Theologen mit Skepsis, würde ich sagen, gesehen wird, denn sie wissen vielleicht, dass Adrienne von Speyer viele Visionen hatte, auch Höllenvisionen, und da sind viele Theologen der Meinung, man dürfe nicht Theologie auf private Visionen gründen, sondern allein auf Schrift und Tradition. Nun hat Balthasar natürlich nicht eine unbiblische oder unkirchliche Theologie gehabt. Er ist ja noch kurz vor seinem Tod zum Kardinal kreiert worden, was beweist, dass seine Theologie hoch geschätzt wird. Aber trotzdem gibt es da auch innerhalb der Kirche unterschiedliche Meinungen. Aber wie gesagt, das Lehramt als solches hat sich meines Wissens nie dazu geäußert. Und es ist auch nicht damit zu rechnen, dass es das tun wird.
Der Schüler Markus hat eine ganze Reihe Fragen zum Priesteramt. Welche Anforderungen bestehen an einen Priesteranwärter? Gibt es ein maximales Alter für Priesteranwärter? Dürfen Ex-Katholiken, die sich wieder zum katholischen Christentum bekennen, Priester werden? Haben Priester, die im Vatikan arbeiten, eine besondere Qualifikation neben hervorragenden Fremdsprachenkenntnissen?
Ja, lieber Markus, auch dir Dankeschön für deine E-Mail. Das hört sich ja fast so an, als wolltest du Priester werden, was ich natürlich nur unterstützen kann, sofern es wirklich der richtige Weg für dich ist. Ich will gerne auf deine Fragen antworten. Zunächst einmal die erste, welche Anforderungen gibt es? Also meiner Meinung nach ist wesentlich die Bereitschaft, auf das Wort Gottes zu hören und sich seinem Ruf zu stellen. Das ist entscheidend und das kann man letztlich nur im Gespräch herausfinden. Also wer Priester werden will, sollte das Gespräch mit einem anderen Priester suchen oder sich gleich an den Regens des Priesterseminars seines Heimatbistums wenden. Gemeinsam kann man dann herausfinden, ob man in das Seminar eintreten sollte. Also der erste Schritt dann der Berufsfindung und Ausbildung. Es gibt natürlich auch äußere Voraussetzungen. Das sind zum einen der Nachweis psychischer und physischer Gesundheit sowie die allgemeine Hochschulreife, also das Abitur. Wenn man kein Abitur hat, dann ist das allerdings auch nicht so tragisch. Es gibt die Möglichkeit, auf dem zweiten Bildungsweg das nachzuholen. Da gibt es verschiedene kirchliche Einrichtungen, wo das möglich ist. Ein maximales Alter gibt es nicht. Klar ist natürlich, dass man bei einem 70-Jährigen nachfragt, warum der noch Priester werden will. Das Studium dauert ja insgesamt etwa 7 Jahre. Aber es hat meines Wissens schon Fälle gegeben, wo auch schon über 70-Jährige Priester geworden sind. Die dritte Frage habe ich so verstanden. Jemand tritt aus der Kirche aus, bekehrt sich später wieder und tritt dann wieder ein und will dann Priester werden. Ja, das ist meines Erachtens möglich und das hat es meines Wissens auch schon gegeben, denn ein Wiedereintritt ist ja eigentlich nichts anderes als eine Art Versöhnung mit der Kirche. Und wer einmal katholisch getauft wurde, ist es immer. Semel Catholicus, Semper Catholicus heißt es. Gott führt die Menschen ja manchmal doch auf sehr krummen Wegen ans Ziel. Und Ihre letzte Frage zu den besonderen Qualifikationen, die Priester im Vatikan haben müssen. Ja, also es ist so, dass man in der Regel immer für bestimmte Spezialgebiete ist. Also in meinem Fall, ich bin nicht nur Priester, sondern auch Journalist und das passt natürlich im Radio ganz gut. Andere wiederum sind Fachleute in Sachen Judentum, also arbeiten sie in der Abteilung für jüdisch-christlichen Dialog. Andere wiederum sind Juristen und die arbeiten dann an einem Kirchengericht. Also es geht immer um besondere Fachgebiete, die ein Priester oder auch ein Laie besonders beherrscht. Und bei Bedarf, sagt dann der Vatikan, würden Sie bitte bei uns arbeiten. Auf jeden Fall ist das dann natürlich eine Ehre. Nicht wenige von uns vermissen allerdings ein bisschen den Kontakt zu den Menschen in ihren Heimatgemeinden in Deutschland. Letztlich versuchen wir auch hier in Rom immer der Kirche und den Menschen in ihr zu dienen, überall auf der Welt.
Hannelore Weiß möchte wissen, warum die katholischen Priester nicht mehr den persönlichen Kontakt zu ihren Mitgliedern suchen, so wie es früher einmal war. Wörtlich heißt es in ihrem E-Mail: Ich meine die häuslichen Besuche. Auch vermisse ich im Internet katholische Geistliche, die die gleiche Präsenz zeigen, wie es bei den Muslimen der Fall ist.
Ich kann gut verstehen, was Sie meinen, liebe Frau Weiß. Sie glauben, dass die katholischen Pfarrer zu wenig den direkten Kontakt zu den Gläubigen suchen. Meine Antwort ist, zum einen kann man Gott sei Dank sagen, dass das nicht so allgemein stimmt, denn ich kenne sehr viele Pfarrer und Kapläne, die wirklich alles geben und auch so viele Hausbesuche machen, wie es nur geht und gerade bei Älteren. Andererseits ist es eben auch so, dass es immer weniger Priester in Deutschland gibt und nicht jede Pfarrei kann jetzt ihren eigenen Seelsorger haben. Ich weiß auch, dass manche Pfarrer bewusst auch Laien in ihre Gemeinden ansprechen, um Besuchsdienste zu machen. Ich denke, da muss manche Gemeinde auch lernen, dass nicht immer alles am Priester hängen muss. Und noch ein anderer Gedanke, ein mit mir befreundeter Pfarrer ist so in meinem Alter Mitte 30. Er sagte mir einmal, dass er die Geburtstagsbesuche bei den Älteren inzwischen etwas reduziert hat und nicht zu allen runden Geburtstagen kommt. Er hat keinen Subsidiar, also keinen, der ihm hilft. Und er sagt, er muss auch die Jugendlichen besuchen. Und immer wenn jemand 18 Jahre alt wird, dann geht er dorthin, zu den 18- und zu den 80-Jährigen. Er hat mir erzählt, dass die Gemeinde das inzwischen gut angenommen hat und dass die das auch versteht. Denn die alten Menschen liegen dem Pfarrer am Herzen, aber auch die jungen Menschen will er nicht vergessen. Ja, und zum Thema Internet, da gibt es eine ganze Reihe von Angeboten, auch seelsorgerlicher Art, die auch sehr gut angenommen werden. Und da sind auch sehr, sehr viele Priester engagiert. Da gibt es oft mehr, als man so denkt. Googeln Sie doch mal ein bisschen unter Seelsorge oder Priester und Sie werden staunen, was Sie da alles finden.
Ottmar Koch hat uns eine E-Mail gesandt. Dort heißt es, Im Bekanntenkreis kam die Sprache auf den Petersdom und hier im Besonderen auf die Heilige Pforte, die in der Regel verschlossen und nur zu besonderen Anlässen geöffnet wird. Meine Fragen lauten: Erstens, wer hat seinerzeit die Heilige Pforte ins Leben gerufen und zu welchem Anlass? Zweitens, zu welchen Anlässen wird die Heilige Pforte geöffnet?
Die Tradition der Heiligen Pforten scheint auf die Kathedrale von Santiago de Compostela zurückzugehen. Papst Calixtus II. Hat 1122 dieser Kathedrale das Privileg verliehen, heilige Jahre durchzuführen und eine sogenannte Puerta Santa, also eine heilige Pforte, öffnen zu dürfen. Das Durchschreiten dieser Pforte symbolisiert die Vergebung der Sünden, also der Übergang von der Schuld zur Gnade. Ab 1300 fanden dann heilige Jahre auch für die ganze katholische Kirche statt. Ab 1400 spielt dann auch eine heilige Pforte in Rom eine Rolle, zuerst in der Laterankirche, dann in allen vier Patriarchalbasiliken Roms. Die heilige Pforte wird immer zum heiligen Jahr geöffnet, also zuletzt im Jahr 2000. Wann das nächste heilige Jahr ansteht, ist schwer zu sagen. Das war in der Regel bei runden Zahlen so, also vielleicht wieder 2025 oder 2050. Im 20. Jahrhundert gab es heilige Jahre immer zum vollen Viertel des Jahrhunderts, also 1900, 1925, 1950 und so weiter, und außerdem 1933 und 1983. Insgesamt also 7-mal.
Petra Neudert aus Berlin schreibt, dass sie konvertiert sei und ein Jahr lang darauf vorbereitet wurde. Sie habe jetzt aber erlebt, dass Protestanten mit Wissen der katholischen Geistlichen ebenfalls zur Kommunion gegangen seien, ohne vorher zur katholischen Kirche übergetreten zu sein. Das macht sie nachdenklich. Kann denn jeder zur Kommunion gehen, wie er will?
Liebe Frau Neudert, zunächst einmal ganz herzlichen Glückwunsch zur Konversion. Ich freue mich, dass Sie den Schritt getan haben und zur katholischen Kirche übergetreten sind. Das Problem, das Sie ansprechen, ist natürlich sehr, ja, empfindlich, denn Sie haben das ja sicher in Ihrem Konvertitenkurs besprochen, warum Katholiken und Protestanten keine Abendmahlsgemeinschaft haben. Es gibt immer noch theologische Unterschiede, was das Eucharistie und vor allem, was das Kirchenverständnis angeht. Und die Eucharistiegemeinschaft ist das Ziel der vollen Einheit und nicht sozusagen das Zwangsmittel dazu, aus unserer Sicht. Nun ist es aber so, dass in besonderen Ausnahmefällen auch nach unserer Sichtweise Protestanten zur Kommunion gehen dürfen, und zwar immer dann, wenn eine besondere Notlage dafür spricht. Das kann passieren, wenn zum Beispiel ein Protestant katholisch werden will und den Schritt aber noch nicht vollziehen konnte. Wichtig ist, dass derjenige, der die Kommunion empfängt, unser Eucharistieverständnis teilt. Und in dem Fall, den Sie vor Augen haben, wäre das alles natürlich zu klären. Es kann gute Gründe dafür geben, dass der Pfarrer sagt, es soll auch der Protestant die Kommunion empfangen. Das ist also möglich innerhalb der Grenzen dessen, was das ökumenische Direktorium vorgibt. Wenn Sie den Eindruck hatten, dass da leichtfertig mit der Kommunionsspendung auch gegenüber Protestanten umgegangen worden ist, sollten Sie den Pfarrer diskret darauf ansprechen. Vielleicht gibt es ja doch gute Gründe, die Sie nicht kennen, die den Kommunionempfang rechtfertigen. Ich als Pfarrer würde jedenfalls immer darauf achten, dass keiner Anstoß daran nimmt, dass ein Protestant zur Kommunion geht.
Das war unsere Korrespondenzsendung Sie schreiben, wir antworten. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.